Kupfer ist der ultimative Profiteur, aber es ist natürlich auch der größte Markt und deswegen nicht der mit dem großen Kurssprung. 60 bis 80 in dieser Range würde ich mich bei Silber auf Sicht der nächsten, sagen wir mal, 6 bis 12 Monate auch sehr fein fühlen. Ich glaube, die größte Überraschung wäre eine Verschärfung im Mittleren Osten, was den Iran angeht, in der Form, dass der Ölmarkt aus dem Gleichgewicht kommt und Öl plötzlich anstatt bei $80 bei $200, $250 steht.
Beim KI-Boom denken viele Anleger an Chips, an Rechenzentren und an Software. Aber viel interessanter ist, welche Rohstoffe dahinter stecken. Kannst du uns die bedeutendsten Rohstoffe nennen, die hinter dem KI-Boom stehen?
Ja, kein Wunder, lieber Olivia. Wenn Anleger schauen, wie zum Beispiel die Chip-Industrie gelaufen ist die letzten Monate, es war ja auch der große Outperformer im Markt. Selbst ehemalige Langeweile-Werte wie eine Intel sind von $20, $25 auf $120, $130, $150 innerhalb von Wochen gestiegen. Wir haben IPOs in dem Bereich, wir haben die IPOs im Hightech-Bereich wie die KIs, wir haben das SpaceX-IPO gesehen. Natürlich ist da momentan viel Fantasie drin und ich glaube, das, was die Anleger einfach übersehen, dass dieses Wachstum bei künstlicher Intelligenz, bei anderen Hightech-Bereichen ein gewisses Ressourcenwachstum mit sich zieht. Und da sind natürlich viele spannende Rohstoffthemen dabei. Das heißt, die Metalle der Elektrifizierung auf der breiten Seite, dann die Spezialmetalle, die Hightech-Metalle, seltene Erden, also wirklich ein großer Kombi. Nur man greift halt wirklich einen speziellen Sektor aus dem Rohstoffmarkt heraus.
Statt mal vielleicht mal mit dem, sage ich mal, was am häufigsten erwähnt wird. Ich würde mal vermuten Kupfer.
Das stimmt, ja. Es ist der größte Markt und man kann sagen, fast der Dinosauriermarkt. Ja, den Kupfermarkt gibt es ja seit Ewigkeiten. Ja, das, Bronzezeit bis in die Neuzeit und Kupfer ist in aller Munde. Elektrifizierung ist das große Thema. Was man natürlich dann auch sieht, also E-Mobility mit dem Umstieg von normalen Autos ist natürlich Kupfer ein großer Wachstumstreiber, weil man einfach für die Elektromotoren, für die Verkabelung so viel Kupfer braucht im Gegensatz zu vorher, aber natürlich dann auch für die Datencenter. Nicht, dass ein Chip beispielsweise oder das Datencenter selber diese Kupfermengen braucht, aber natürlich die ganze Elektrifizierung dafür. Und das sind Mengen, die da zusammenkommen, die beispielsweise die amerikanische Investmentbank Goldman Sachs schon vor 2 Jahren veranlasst hat, zu sagen, Kupfer ist das grüne Metall nicht nur der Energiewende, sondern der Preis wird sich mehr als verdoppeln. Und da sind wir momentan auf einem guten Weg hin. Ja, wenn wir schauen, wie der Kupfermarkt die letzten zwei, drei Jahre gelaufen ist. Ja, aktuell hat sich auch der Kupferpreis zum Beispiel vom Goldpreis abgesetzt. Gold etwas in der Korrektur, der Kupfermarkt geht weiter. Ja, und der Grund ist einfach, dass wir strategisch über die nächsten Jahre eine riesige Lücke zwischen Angebot und Nachfrage haben. Aber das ist in der Menge gesehen natürlich ein Riesenmarkt. Und dieses Muster sehen wir auch in vielen anderen von diesen Hightech-Kupfern. Rohstoffen sich widerspiegeln.
Was wäre denn noch so ein anderer Rohstoff?
Ja, ich meine, wenn wir auch von den Datencentern kommen, weil wir haben mit unserer Idee aus dem gesamten Rohstoffmarkt, wir sind ja als Haus hier schon ein gewisser Rohstoffspezialist, wir haben Rohstoffprodukte, wir haben Edelmetallprodukte. Wir wollten jetzt mal was rausgreifen, wo wirklich dieses Wachstum und diese Verbindung zu Tech ist. Und künstliche Intelligenz, Datencenter ist das eine, aber beispielsweise, man guckt auf Elektrifizierung, Digitalisierung, das Internet der Dinge, also IoT. Es gibt viele Hightech-Bereiche, die momentan sehr stark wachsen und auch in Zukunft einfach höhere Wachstumsraten haben als der Gesamtmarkt. Und da stecken halt spezialisierte Rohstoffe dahinter. Also Kupfer ist wahrscheinlich der größte Markt. Gehen wir in die kleineren rein, dann kommen wir beispielsweise nochmal bei alten Bekannten wie Silber an. Silber ist ja auch ein Hightech-Metall, Photovoltaik. Wir gehen aber noch ein bisschen tiefer. Wir gehen auf Lithium, was die Batterien geht. Wir gehen auf die strategischen Metalle, die seltenen Erden, also wirklich die kleinen Spezialsachen, auch Germanium, Ruthenium beispielsweise, bis hin zu wirklich Rohstoffen, die der Anleger so vom ersten Eindruck wahrscheinlich noch nie gehört hat, aber die für zum Beispiel Militär- und Hightech-Anwendungen enorm wichtig sind, für Displays, für Radarsysteme, für andere Hightech-Anwendungen, zum Beispiel bei Drohnen, bei Kampfflugzeugen und so weiter. Also wir haben eine sehr breite Palette von zum Teil sehr kleinen Rohstoffen, die auch so nicht im Blickpunkt des allgemeinen Anlegers stehen.
Okay, bevor wir zu diesen Nischenrohstoffen gehen, vielleicht noch mal einen Schritt zurück zum Kupfer. Können also Anleger davon ausgehen, dass es zukünftig eine strukturelle Knappheit gibt, wenn es um Kupfer geht?
Ja, durchaus. Ja, also das kann man wahrscheinlich schon ohne Zweifel sagen, weil man hat einfach bei Kupfer die Basisnachfrage. Mein Kupfer wird in der Bauindustrie und sehr breit verwendet. Kupfer begleitet die Menschheit länger als das Öl, was ja auch ein großer, sag mal, im wahrsten Sinne des Wortes Dinosaurier-Rohstoff ist, ja, für einen schon lange existierenden Rohstoff, der einfach wichtig ist für die Industrialisierung bis heute, bis ins Hightech-Bereich. Also wenn wir auf die Knappheit schauen und sagen, wir haben diese Basisnachfrage aus der alten Industrie und Hightech, die Digitalisierung, Elektrifizierung, E-Mobility, Energiewende, die Nachfrage aus künstlicher Intelligenz, Datenzentren, die kommt einfach noch da drauf und die wächst so dynamisch, dann sieht man im Prinzip die Schere sehr auseinandergehen. Weil bei Rohstoffen, deswegen habe ich mich seit über 20 Jahren mit dem Thema Rohstoffe gewidmet, es gibt eigentlich nur wenige Parameter. Es gibt Angebot und Angebotswachstum, Nachfrage und Nachfragewachstum und Lagerbestände. Habe ich diese drei Komponenten im Blick, weiß ich eigentlich, wo sich strategisch ein Rohstoffpreis hin bewegt. Ja, also daher, ich arbeite gern vereinfachend, Angebot, Nachfrage, Preis. Man sieht, die Nachfrage in diesem Bereich wächst dynamisch durch neue Nachfragesektoren. Das war vor 20 Jahren mit dem chinesischen Superzyklus im Rohstoffbereich auch so. Ja, dass China plötzlich die Weltbühne betreten hat und die Rohstoffmärkte leergesaugt hat. Und natürlich das Angebot, das ist das Spezifische bei Rohstoffen, kann einfach nicht mit so einer Entwicklung Schritt halten. Mhm. Weil eine Kupfermine kann ja nicht auf Sicht des nächsten Quartals oder auf Sicht des nächsten Jahres einfach doppelt so viel produzieren. Es ist ja kein Autoproduzent, der sagt, wir erhöhen jetzt die Produktion, sondern ich habe einfach eine natürliche Ressource, die ich abbaue, die ich ökonomisch zu einem gewissen Preis fördern kann, aber ich kann jetzt nicht einfach doppelt so viel fördern. Und wir sprechen ja als Investor mit Minengesellschaften, das heißt mit dem Management von beispielsweise Freeport, McMoRan, Rio Tinto, BHP Billiton, Glencore, also die großen Produzenten, auch mit den Rohstoffhändlern, die wir in Zug zuhauf haben. Und da ist die eingängige Meinung, es ist ja schon eine Anstrengung genug, so viel zu produzieren wie im Vorjahr, ja, weil die gerade der Förderung lassen nach, Ressourcen neigen sich zu Ende, man muss ja expandieren, man muss ja Brownfield, Greenfield Investitionen machen, das heißt, man muss neue Ressourcen entwickeln. Und das wurde die letzten Jahre einfach ein bisschen vernachlässigt. Ja, und so geht diese Entwicklung, kurz gefasst, zwischen Angebot und Nachfrage auseinander. Und daher die Kürze der Antwort, ja, man muss sich einfach über die nächsten Jahre auch weiterhin darauf einstellen, dass diese Ressource knapp ist. Und eine Blüte dieser Entwicklung sieht man ja zum Beispiel im Rohstoffklau. Ja, das ist ja ein verbreitetes Eben. Rohstoffe wie Kupfer ja. auch von Baustellen oder anderen gestohlen
ja.
werden.
Ja, das nimmt zu, ne? Ja. gut, dann weg vom Kupfer hin zum Silber, das hast du auch erwähnt. Und Silber haben wir ja in den letzten Jahren auch gesehen, hat profitiert, also wurde auch als Investmentgut nachgefragt, mhm. Neben seiner Funktion als Industrierohstoff. Jetzt ist es aber so, wir haben uns das letzte Mal im April gesehen und da war der Silberpreis noch bei 80 Dollar pro Unze. Nun ist er gesunken. Ich habe geguckt heute bei 57 US-Dollar pro Unze. Was ist los mit Silber?
Ja, ich meine, beide Edelmetalle oder der gesamte Edelmetallsektor ist natürlich momentan in einer Korrekturbewegung. Die Hosse, die wir gesehen haben bei Gold und Silber, die im Januar dann gegipfelt ist, zum Ende des Januars und dann in die Korrektur gegangen ist. Wir haben nicht gedacht, dass sie so stark korrigiert, aber es war natürlich auch nötig, dass man hier korrigiert. Was jetzt im Prinzip ein entscheidender Faktor ist bei der Beurteilung, wo momentan sowohl Silber als auch Gold hingehen, ist der Realzins. Und das ist momentan ja eine Entwicklung, die viele auf der Anlegerseite betroffen hat. Das heißt, die gestiegenen Realzinsen, das heißt Zinsentwicklung und Inflationsentwicklung. Wir hatten die letzten Wochen rückläufige Energiepreise, weil wir in der Straße von Hormuz mit dem Iran und den USA eine Beruhigung hatten. Das heißt, die Energiepreise sind von 90 Dollar Richtung unter 70 Dollar zurückgekommen. Das nimmt viel Inflationserwartung aus dem Markt. Ja, weil Energiepreise ja ein Inflationstreiber sind. Das heißt, die Erwartung der Inflation kommt runter. Gleichzeitig sind die Zinsen und die Marktzinsen hoch. Das heißt, der Realzins ist damit gestiegen. Und gestiegene Realzinsen heißt immer eine Konkurrenz für beispielsweise Edelmetalle. Das sind die Opportunitätskosten. Wenn ich 4-5% Zinsen in US-Dollar bekomme, ist das was zum Beispiel Nachfrage aus dem Gold- und Silbermarkt zieht, aber auch die Konkurrenz zum allgemeinen Aktienbereich, was wir noch nicht so stark gesehen haben. Nämlich Aktienanleger denken jetzt 5-6% sicher auf 1-2 Jahre versus vielleicht Earnings Yields von 7-8%, da ist der Trade-off nicht hoch genug. Und das hat zum Beispiel nicht nur die Edelmetalle, das hat beispielsweise auch die Anleihen, das hat auch zum Teil die Immobilien belastet. Also das ist so das Zinsbild. Mhm. Ja, und zurück zu den Edelmetallen heißt es momentan, runtergebrochen auf den Silberpreis, dass wir momentan in einer Phase sind, die durchaus noch so in die mittleren 50er, vielleicht so auf die 52 bis 55 korrigieren kann. Ja, aber mittel- bis langfristig, das heißt auch für den späteren Jahresverlauf, sehen wir sowohl bei Gold als auch bei Silber wieder deutlich höhere Kurse. Ja, auch wenn die meisten Analysten natürlich prozyklisch sind, Goldprognosen liegen ja immer noch so zwischen 4.900 und $5.500. Silber, wenn es von Analysten gecovert wird, sehen es auch meistens noch so im Bereich von 60 bis 80 und das würde ich auch unterschreiben. Also 60 bis 80 in dieser Range würde ich mich bei Silber auf Sicht der nächsten, sagen wir mal, 6 bis 12 Monate auch sehr fein fühlen.
Super, dann hast du mir quasi schon die nächste Frage vorweggenommen, denn die Prognosen sind immer spannend quasi für unsere Zuschauer. Kein Problem. Dann wieder zurück zum Thema KI und Rohstoffe. Rechenzentren, ja, die ja absolute Basis sind für KI, brauchen verlässlichen Strom. Welche Rohstoffe sind in dem Bereich wichtig, wenn es um Strom geht?
Ist auch ein wichtiger Baustein von unserer Überlegung, was zusammenzustellen, was dieses Feld Zukunftsrohstoffe abdeckt, weil hier wurde in den letzten Monaten sehr stark der Bereich Nuklearenergie gepusht. Einfach dadurch, dass man gesehen hat, große Konzerne wie Apple, Google, Amazon und Co. Gehen plötzlich langfristige Lieferverträge mit klassischen Versorgungsunternehmen ein, um sich auf sich der nächsten 20, 30 Jahre günstig mit einer verlässlichen Stromquelle zu versorgen. Mhm. Ja, das heißt, wichtig ist ja für die Stromversorgung beispielsweise diese großen Datenzentren. Es wäre ja blöd, wenn man sagt, man kann die KI nicht nutzen, weil die Sonne nicht scheint. Ja, oder jetzt geht's gerade nicht, weil der Wind nicht weht. Stelle deine Frage bitte später. Diese Wachstumsraten sind dafür zu dynamisch. Man muss ja für die Zukunft dann auch vorsorgen. Und da kommt der Kernkraft eigentlich eine neue, und wenn man es nach europäischer Lesart auch sieht, eine neue grüne Schlüsselfunktion zu. Es ist ja CO2-neutral in dem Sinne. Es ist eine verlässliche, stabile Basisabdeckung. Und daher gibt es in diesem Feld sehr große Investitionen. Ja, das ist natürlich ein Markt, den ich persönlich nicht nur von diesem KI-Bereich sehr spannend finde, weil da ist die Mechanik ähnlich wie beim Kupfer. Ja, wir haben gerade gesagt, das sieht man auch im Chart, dass Angebot und Nachfrage auseinandergeht. Was im Uranmarkt besonders ist, dass ein Drittel der gesamten Uranversorgung für Kernkraftwerke, also für die Stromversorgung, über die letzten Jahrzehnte aus dem Bereich stillzulegende Atombomben gekommen ist. Mhm. Ja, das heißt, man hat ja abgerüstet. Das ist ein Wort, das hat man jetzt weniger parat. Das ist so ein bisschen wie Regenschauer jetzt hier in der Hitzewelle. Abrüstung ist ja momentan auf keiner großen Agenda irgendwie zu finden, sondern eher das Gegenteil, Aufrüstung. Die Militärbudgets werden aufgeblasen, wie aus den USA gefordert. Man investiert in Militärgüter. Ob man das gut findet oder nicht, sei da dahingestellt. Aber die Komponenten im Strommarkt fehlen einfach. Es fehlt strategisch ein Drittel des Angebots an Uran für Nuklearkraftwerke, weil das kam aus alten Abrüstungsverträgen. Ja. Das heißt, ein Markt, wo das Angebot zusammenbricht, ja, 33% down, da kann man schon sagen, das ist ein starker Rückgang bis zum Zusammenbruch, und wo die Nachfrage steigt. Das heißt, wir sehen hier auch wieder eine Schere zwischen Angebot und Nachfrage. Ja, das Problem ist, der Markt ist ein bisschen volatil bei den Aktien, die in diesem Umfeld agieren, ja, aber hat eine hervorragende strategische Positionierung, weil er wird gebraucht und das Angebot ist niedrig, mhm, und die Kosten spielen eigentlich für die Stromversorgung eher eine unterdurchschnittliche Rolle. Also eigentlich daher ich will nicht sagen mein Lieblingsmarkt, aber ein Markt, den man von der Seite strategisch zumindest sehr gut vorhersagen kann.
Mhm. Nun benötigen neue Kernkraftwerke auch viel Zeit, viele Jahre. Ja. Ist das irgendwie eine Chance für einen anderen Rohstoff, also beispielsweise Erdgas, der jetzt so kurzfristig einspringen könnte für die Differenz?
Ja, haben wir auch in unseren Analysen uns überlegt. Wir sind von Erdgas von der Seite ein bisschen weggekommen. Es war eine gewisse Zwischentechnologie. Wir haben Erdgas immer als Zwischentechnologie auch analysieren können, zu sagen, weg von den fossilen Brennstoffen. Wir brauchen noch für eine gewisse Zeit effizientere die Gasseite, um dann beispielsweise höhere alternative Energien, Wasser, Wind und Sonne zu haben. Nur seit wir die Situation mit Russland und der Ukraine haben, hat sich diese Sicht schon verschoben. Okay. Und zwar aus zwei Parametern raus. Zum einen ist die Versorgung mit günstigem Erdgas über Pipelines durch die Kriegssituation im Osten eingeschränkt. Und zum anderen, wenn wir es über den Atlantik schauen, über zum Beispiel Verflüssigung, das heißt Liquefied Natural Gas, LNG, Katar oder Nordamerika, hat man zwar eine gewisse Versorgung, aber es ist umwelttechnisch oder ökologisch gesehen einfach eine Katastrophe. Mhm. Ja, das heißt, das Gas zu fördern, zu verflüssigen mit Energie, dann mit traditionellen Treibmitteln über den Ozean zu schiffern, dann wieder zu expandieren und in ein Pipeline-System einzuschleifen, das geht für den Notfall, aber das kann natürlich jetzt nicht die Rettung des Planeten oder der Energiezukunft sein.
Also siehst du die Chancen eher beim Uran als beim Erdgas?
Richtig.
Okay, gut. Dann hast du vorhin oder ganz am Anfang, ich sag mal, die Nischenrohstoffe erwähnt. Also wir haben Gallium, wir haben Germanium, wir haben seltene Erden. Wie rückt das ins Interesse? Also bestehen da auch Vorsorgeengpässe oder können die sich entwickeln? Ist das auch interessant für Anleger?
Ja, wir orientieren uns im Prinzip an sowohl Nordamerika als auch Europa an der Liste sogenannter strategischer oder kritischer Ressourcen. Das heißt, hier gibt es immer zwei Komponenten, die entscheidend ist. Das heißt einmal der Bedarf, das heißt für eine kritische Versorgung, Hightech-Industrien und Co. Und dann die Versorgungssicherheit. Das heißt, habe ich eine hohe Konzentration der Förderung. Das heißt zum Beispiel Kobalt. Kobalt kommt zu 80-90% aus der Demokratischen Republik Kongo. Habe ich eine hohe Konzentration. Wenn ich seltene Erden höre, bin ich bei 80-90% Konzentration der raffinierten, also der verarbeiteten seltenen Erden aus China. Ja, das heißt, man würde eine Ölabhängigkeit mit dem Mittleren Osten ersetzen durch eine Abhängigkeit von China. Und so lässt sich die Liste weiterführen. Mhm. Bei diesen Hightech-Materialien hat man sehr oft eine starke Konzentration, ja, die natürlich dann eine Kernentscheidung für die Versorgungssicherheit ist. Und das haben wir, ich glaube, das ist eine Lektion, die wir seit Corona gelernt haben, dass es nicht ausschließlich um die ökonomische Effizienz geht, sondern halt auch um die Versorgungssicherheit. Ja, weil da sind die Lieferketten dann aufgebrochen, um den letzten Effizienzdruck im Prinzip hier nicht mehr abzubilden. Und dann, das ist vielleicht die positive Nachricht für den Anleger, an dem Punkt spielt dann der Preis für den Rohstoff nicht mehr die primäre Rolle. Es wird nicht mehr gesagt, ich nehme es von dem, der es am billigsten kann, sondern ich brauche eine gewisse Diversifikation, ich nehme das von China, brauche aber noch beispielsweise aus der EU oder aus diesem Raum die Rohstoffe, die sind dann vielleicht 50% teurer, aber falls aus irgendeinem Grund ein anderer Anbieter ausfällt, habe ich noch eine zweite Quelle.
Mhm. Klingt jetzt alles recht problematisch und komplex. Sind denn solche Nischenrohstoffe überhaupt investierbar für Privatanleger? Also ist das überhaupt was, oder sollte man lieber die Hände davon lassen?
Selbst für den Profi sind sie als Rohstoff nicht investierbar. Also es sei denn, man ist Rohstoffhändler und verdient damit sein täglich Brot. Gerade diese speziellen Rohstoffe, wo es runtergeht, da redet man über Gesamtproduktionsmengen von angefangen von wenigen Tonnen pro Jahr über die hunderte Tonnen. Und wenn man das beispielsweise vergleicht mit einem Riesenmarkt wie Kupfer, wo es dann um 25 bis 50 Millionen Tonnen Produktion geht, also im Verhältnis zum Wachstum, sind das natürlich Riesenmärkte zu wirklich klitzekleinen Märkten. Und das wissen wir auch, wie aus der Aktienwelt, ja, je kleiner eine Aktie, je kleiner ein Wert, desto riskanter ist es auch dabei. Und in diese Märkte kommt man auch physisch nicht als Investor nicht rein. Okay. Das heißt, da bleibt im Prinzip nur in Anführungszeichen, der Weg über förderte Unternehmen, wo diese Rohstoffe vielleicht eine größere Komponente bilden. Ja, das heißt, in der Minenindustrie bin ich dann in diesem Feld Exploration, wo es darum geht, Ressourcen zu entdecken und aufzubauen, oder in der Produktion, wo es dann wirklich um den Abbau geht. Ja, Exploration ist das riskantere Geschäft, Produktion, wenn ich schon am Fördern bin, ist es weniger riskant, dafür weniger aussichtsreich, was die Chancen nach oben angeht. Ja, das ist so ein gewisser Trade-off, den ich dann habe. Aber hier müssen Anleger in diesen Rohstofffeldern schon geeignete Unternehmen suchen. Das ist natürlich ein bisschen anspruchsvoller, als einfach nur den Rohstoff zu suchen. Ja, wenn ich sage, ich möchte den seltenen Erdenkomplex, dann habe ich vielleicht 5, 6 Unternehmen, die ich mir angucken muss, aber ich kann nicht die seltenen Erden zum Beispiel als Basket physisch kaufen. Ja, ja, das macht schon allein von der Lagerung oder von der Abbildbarkeit keinen Sinn. Ja, das heißt, ich komme zwangsläufig auf die Aktienseite mit all ihren Vorteilen, aber auch ihren Nachteilen.
Ja, das stimmt wohl. Gut, dann ein Blick vorwärts sozusagen. Wenn du jetzt für die kommenden 10 Jahre einen einzigen Rohstoff auswählen dürftest, in den du investierst, welcher wäre das?
Ja, wenn ich einen einzigen Rohstoff aussuchen würde, würde ich den Goldmarkt picken, weil ich bin ja ein Sicherheitshäschen. Mhm. Ja, und Gold gehört einfach in jede strategische Vermögensallokation, jede strategische Vermögensaufstellung. Es mag nicht der bestperformende Rohstoff sein, aber ich brauche ein Gegengewicht zu anderen Investments, wie zum Beispiel Aktien, Obligationen, Immobilien, was ich sonst habe, als Block. Das heißt, den einen rausgepickten würde ich tatsächlich den für viele Anleger ein bisschen langweiligen Goldmarkt nehmen.
Aber ist ja der sichere Hafen, oder?
Der sichere Hafen in vielen Fällen, richtig. Ja, ja, aber heißt auch, dass sichere Häfen auch mal sich im Preis ein bisschen erleichtern können. Das sehen wir aktuell. Das sehen wir,
ja.
Ja, das heißt, auch bei sicheren Häfen gibt es Ebbe und Flut.
Ja, das stimmt wohl. Gut, dann eine letzte Frage. Welche Entwicklung an den Rohstoffmärkten könnten in den nächsten 12 Monaten die Privatanleger überraschen?
Ich glaube, die größte Überraschung wäre eine Verschärfung im Mittleren Osten, was den Iran angeht, in der Form, dass der Ölmarkt aus dem Gleichgewicht kommt und Öl plötzlich anstatt bei $80 bei $200, $250 steht. Ja, das wäre natürlich eine Überraschung für den Anleger, aber auch natürlich für die Weltwirtschaft. Ja, das heißt, dann hätten wir einen großen Auswirkung auf das Thema Wachstum, Inflation, Transport. Das wäre schon ein, ich sag mal, der Rohstoff-Super-GAU. Ja. Ja, und darum spielen wir ja gerade mit dieser strategischen Marktenge und der Versorgung der Raffinerien global gesehen mit dem Feuer. Ja, es ist eine Sache, die bisher nicht denkbar war, die aber durch so eine Eskalation plötzlich auf der Tagesordnung stehen kann. Und darum, der Ölmarkt ist ja meistens ein besseres Inflationsinvestment als der Goldmarkt, wenn man damit rechnet, weil er dadurch getrieben wird. Öl könnte der große Überraschungs- und Knalleffekt sein. Ich hoffe es für uns nicht. Mhm. Ja, aber ein Rohstoffinvestor hat natürlich mit dem Investment dabei in Öl immer noch die gewisse Absicherung.
Mhm. Wir werden darüber sprechen im nächsten Interview. Wir werden es beobachten. Gut, dann habe ich zum Abschluss jetzt noch ein kleines Quiz oder eine Schnellfragerunde für dich vorbereitet. Also 10 Fragen und
sozusagen Rohstoff-Speed-Dating.
Ja, genau. Und möglichst kurze Antworten. Ich starte. Gold oder Silber? Welches Metall würde dich eher vom nächsten Kurssprung träumen lassen?
Silber, weil Edelmetall, günstig zu Gold und Aussichten auf höhere Preissteigerung.
Gut. Kupfer wird als Schlüsselmetall der Digitalisierung bezeichnet. Berechtigt oder schon zu viel Börsenposi?
Absolut berechtigt. Kupferminen, Goldminen mal anschauen, weil das Ratio zwischen Gold und Kupfer bei vielen Minen immer eine gewisse Rolle spielt.
Mhm. Welcher Rohstoff profitiert tatsächlich vom KI-Boom?
Es ist ein großer Mix. Ja. Kupfer ist der ultimative Profiteur, aber es ist natürlich auch der größte Markt und deswegen nicht der mit dem großen Kurssprung.
Okay. Und welcher Rohstoff hängt sich nur geschickt das Etikett KI um?
Du fragst nach den Batteriemetallen der Zukunft. Ja, ich denke, dass der gesamte Block sehr wichtig ist für die Zukunftsrohstoffe und man einfach bei den Unternehmen und bei der Selektion hier einfach sehr aufpassen sollte, um nicht Bauernfängern und Produktionsunternehmen der nächsten 20 Jahre aufzusitzen.
Uran oder Erdgas? Wer verdient zuerst am Stromhunger der Rechenzentren?
Uran hat ja die besten Aussichten vor dem Hintergrund einer CO2-neutralen Zukunft.
Gut. Silber, das unterschätzte Industriemetall oder seit Jahren der ewige Hoffnungsträger?
Beides und beides ist aussichtsreich.
Bei welchem Zukunftsrohstoff ist die Knappheit real?
Real ist sie bei Uran, real ist sie bei Kupfer, real ist sie bei vielen kleinen Metallen. Die Frage ist nur, werden wir diese Entwicklung auch so expansiv sehen, wie sie aktuell im KI, im Tech-Bereich auch produziert wird?
Und bei welchem Zukunftsrohstoff ist die Knappheit nur gut vermarktet?
Kenne ich keinen. Knappheit, Ressourcen sind knapp. Es gibt momentan keine strategisch wichtigen Ressourcen, darum stehen sie auf den Listen, die im Überangebot sind. Aber nochmal, für den Anleger ist es wichtig, auf das Investmentvehikel zu schauen.
Was ist für Privatanleger gefährlicher, einen Rohstoffboom zu verpassen oder einem Hype zu spät hinterherzulaufen?
Vom Verpassen habe ich noch nie Geld verloren. Das ist, glaube ich, eine gute Börsenweisheit. Einem Hype zu spät hinterherzulaufen, würde ich daher auf Nummer 2 nehmen.
Okay, letzte Frage. Welcher Rohstoff wird heute von fast allen beobachtet, aber von den meisten falsch verstanden?
Der Goldmarkt.
Gut. Ja, immer wieder kommen wir drauf zurück. Ja, vielen lieben Dank.
Es dreht sich alles ums Gold, auch wenn die Zukunftsressourcen natürlich für das Wachstum weit ausrichtsreicher sind.
Mhm. Gut, schönes Schlusswort. Vielen Dank, lieber Thorsten, für das Interview und wir sehen uns bald wieder.
Es war mein Vergnügen. Danke. Bis bald mit neuen Prognosen.